In einer Zeit, die sich sehr, sehr schnell verändert, brauchst du natürlich eine Unternehmenskultur, die diese Veränderung auch aktiv angehen lässt. Ja.
Mein heutiger Gast ist Michael Wagenhofer, CEO von Big Blue Marvel. Das Unternehmen verbindet die Sicherung einer kritischen Infrastruktur mit globalen Ambitionen und außergewöhnlichen Innovationen. Willkommen bei Leaders of Transformation, dem Podcast für die volle Schubkraft in deinem Unternehmen. Ich bin Alexander Zauner von Business Gladiators. Los geht's.
Michael, es ist ein besonderes Glück. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Schön, dass du Gast bist im Podcast. Herzlich willkommen.
Sehr gerne, Alexander.
Start vielleicht gleich los. Erzähl, wo bist du dran? Du hast ja da gerade wirklich eine neue, fantastische Marke mit Big Blue Marble auch gestartet. Wo steht's ja gerade?
Ne, wir haben heuer unser 20-jähriges Jubiläum. 2005 hat der ORF damals entschieden, seine Sendetechnik auszugliedern in ein eigenständiges Unternehmen. Mhm. Das war quasi am Vorabend der Digitalisierung des Antennenfernsehens, also auch einer technologischen Transition sozusagen. Ja. Und die Aufgabenstellung war es, das Sendernetz auch dem privaten Rundfunk zur Verfügung zu stellen. Und das war jetzt die letzten 20 Jahre unsere Aufgabenstellung, sowohl den ORF mit all seinen Angeboten, aber auch den privaten Sektor zu transportieren in die Haushalte. Spediteure der elektronischen Medien, das ist unser Job. Und die digitale Transformation, die hat uns natürlich voll erfasst. Ja. Also die Nutzer konsumieren Medien mittlerweile anders, als es noch vor 20 Jahren der Fall war. Es geht sehr stark um Streaming, es geht sehr stark um Cloud Media, es geht um Nutzung auf dem Smartphone. Und dieser neuen Wirklichkeit stellen wir uns mit Big Blue Marble und bieten unsere Services auch global an.
Da war schon so viel drinnen. Vielleicht start kurz, erklär kurz unseren Hörerinnen und Hörern, weil du gesagt hast, die Technologie verändert sich, Streaming, Cloud. Was tut sich da, was bedeutet das sozusagen für euer altes oder traditionelles Geschäftsmodell und wohin müsst ihr und wollt ihr euch entwickeln stärker?
Naja, also das Fernsehen ist natürlich ein wahnsinnig wichtiger Freizeitbestandteil der Österreicherinnen und Österreicher nach wie vor. Das ist auch sehr, sehr resilient. Also anders als andere Mediengattungen hat sich das Fernsehen eigentlich auch über die letzten 10 Jahre noch sehr, sehr gut gehalten. Und das Lineare ist noch immer das Lagerfeuer, das in den Wohnzimmern brennt. Aber es ist natürlich deutlich, dass die jungen Zielgruppen ein anderes Nutzungsverhalten haben und die werden älter und auch die sollen einmal quasi qualitätsvolle Medien konsumieren, informierte Entscheidungen treffen, wenn es um die Wahlurne geht oder in kritischen Situationen wissen, wo sie verlässliche Informationen herbekommen. Und daher gilt es natürlich auch, Angebote zu schneidern, die für Junge relevant sind. Und da ist natürlich Streaming und IP das Mittel der Wahl.
Extrem spannend. Ihr habt ja da jetzt sozusagen auch den Schritt raus aus Österreich gemacht. Vielleicht erzähl kurz, ihr habt ein polnisches Unternehmen integriert, beginnst es mit an Bord zu holen. Erzähl vielleicht kurz, warum macht ihr das? Ist ja ein mutig, extrem spannender Schritt.
Ja, also viele in der Medienbranche beklagen ein bisschen, dass die gute alte Zeit vorbei ist. Also als Medien war immer eine Industrie mit sehr hohen Eintrittsbarrieren. Es war nicht einfach, sei es, wenn man Zeitungsmacher ist oder Fernsehmacher oder Radiomacher, in diesen Markt einzutreten. Das hat sich natürlich radikal verändert mit IP und Streaming und Cloud. Also Netflix hat nicht um eine Zulassung anfragen müssen, um in Österreich zu starten, sondern die haben es einfach getan und das Ganze gleich österreichweit. Und das wird natürlich als Verlust der Bedeutung wahrgenommen, die Zeit, die Konsumenten aufwenden können, verteilt sich jetzt auf viel, viel mehr Angebot.
Ja. Andere Kanäle, neue Kanäle, neue Medien.
Ne? Andere Kanäle, neue Nutzungen, neue Inhalte. Und das ist einerseits natürlich Wettbewerbsverdichtung. Andererseits kann man damit auch ganz neue Märkte erschließen. Also wir sind gerade dabei, vom Nahen Osten bis nach Afrika unsere Streaming-Lösungen anzubieten und zu verkaufen. Ja. Das wäre in der klassischen Rundfunktechnologie nicht ohne weiteres gegangen. Also da müsste ich quasi Rundfunksendemasten dort überall aufbauen oder kaufen. Haben wir auch probiert in der Vergangenheit in Osteuropa, aber das ist natürlich ein deutlich schwierigerer Prozess. Und heutzutage kann ich Lösungen in der Cloud deployen, ohne dass jemals jemand von unseren Technikern wirklich dort vor Ort ist.
Ich habe kurz erwähnt, Marke, neue Marke, Big Blue Marble. Vielleicht erzähl kurz, wie es dazu gekommen ist, weil die klingt bold, die klingt im gut Österreich goschert, ein lässiger Move. Erzähl, wieso ich dazu entschieden habt.
Ja, also diese Internationalisierungsstrategie, die wir schon sehr, sehr lange verfolgen, ja, oder sehr lange, seit ein paar Jahren verfolgen, die war für uns organisch schwer umzusetzen. Also Österreich ist natürlich ein Markt, wo um IT-Talent sehr intensiv gerittert wird. Also wenn du Softwareentwickler, Senior-Softwareentwickler an Bord holen willst, dann bist du im Vollwettbewerb mit allen anderen Industrien, ja, ja, Finanzdienstleistung und dergleichen. Daher war es für uns schwierig, die kritische Masse, die du brauchst, aufzubauen. Und da sind wir in Polen fündig geworden. Wir haben einen langjährigen Partner im Streaming-Bereich in Polen, die Insys Video Technologies, mit denen wir seit mehr als 10 Jahren zusammenarbeiten. Und vor 2 Jahren hat sich dann die Gelegenheit ergeben, dass wir uns beteiligen. Nunmehr halten wir schon 75%. Mhm. Und wir sind jetzt den Schritt gegangen, dass wir sagen, OAS, Insys Video Technologies, wie tun wir weiter mit unserer Produkt- und Markenstrategie? Und sind zu dem Schluss gekommen, dass es eine gemeinsame Marke geben soll, die diese beiden Welten, Broadcast auf der einen Seite, hochverlässlich, mit hohen Service Levels, und Streaming auf der anderen Seite zusammenbringt und damit eine neue Qualität im Bereich von Online-Medien anbieten kann.
Mhm. Du hast schon kurz angedeutet, und ihr seid in der Kombination ja mittlerweile total international schon erfolgreich. Ihr habt Kunden, ich glaube, bald auf allen Kontinenten.
Ja, also Asien ist noch Entwicklungspotenzial, aber wie gesagt, der Nahe Osten, da haben wir einen sehr großen Kunden, also das ist das größte arabische Video-on-Demand-Portal, Shahed. Dort liefern wir Content Protection Services, dann der türkische Staatsfernsehen, TRT ist unser Kunde, mit deren Tabi-App, griechische Staatsfernsehen, ARD-Anstalten, und in Kürze und in wenigen Tagen wird ein großer Telco-Provider, der in Afrika seine App ausrollt, mit unserem TV-Produkt seine App verstärken und erweitern.
Ich glaube, im klassischen Sinne eine echte Transformation, die du und dein Führungsteam oder ihr in der Geschäftsführung da startet. Erzähl uns vielleicht ganz kurz, wie ist der Entscheidungsablauf, weil das ist ja ein mutiger Schritt. Wie ist das gegangen und wann habt ihr euch wirklich entschieden, das zu tun? Ja, also
die Transformation, die begleitet uns von Anbeginn an, weil wir sind ja aus einer Abteilung des ORF zu einem Unternehmen geworden.
Das, eigentlich normal, Constant Change eigentlich.
Also das war schon mal eine Nummer. Ja. Also, und das hat uns wahrscheinlich auch schon ein bisschen die DNA mitgegeben für die weitere Veränderung, weil wir sind dann, wie wir gesehen haben, dass unser B2B-Geschäft in Österreich nicht mehr viel weiter skalieren kann, sind wir ins B2C-Geschäft eingestiegen, haben Simple TV gegründet als eigene Konsumentenmarke, haben da unsere Diversifizierung vorangetrieben, alles noch innerhalb der österreichischen Grenzen. Und jetzt war klar, Wachstum wird in Österreich sehr, sehr schwer. Da geht es dann eigentlich nur mehr um Verdrängung. Mhm. Und viel besser ist es, oder viel aussichtsreicher ist es, die neuen Technologien zu nutzen, global zu skalieren, hinauszugehen in neue Märkte.
Mhm. Mhm. Du und ihr müsst es jetzt nach außen, oder seid ihr da schon mittendrin nach außen, aber natürlich noch auch innen kommunizieren und erklären, euren Kunden. Fangen wir vielleicht an nach außen, Kunden, Stakeholder. Wie gelingt das? Was habt ihr da auch schon getan? Ich glaube, ihr habt ja ein riesiges Event unter anderem im Museumsquartier gemacht, um das einzuläuten. Wie wirkt das?
Also uns kennt man natürlich schon unter unserem bestehenden Unternehmenswortlaut ORS in der österreichischen Branche, und uns ist in unserer Strategie auch ganz, ganz wichtig, den österreichischen Heimmarkt nicht zu vernachlässigen. Ja. Also ganz im Gegenteil. Also Österreich bleibt und ist unser wichtigster Markt, und wir wollen auch weiterhin das Backbone sein, das Rückgrat sein für die österreichische elektronische Medienlandschaft. Ja. Also da geht es dann natürlich auch um die Themen Infrastruktursouveränität, Infrastrukturresilienz. Also wenn man schon davon spricht, dass Medien die vierte Säule der Demokratie sind und hier eine besondere Aufgabe haben, dann ist es natürlich besonders wichtig, dass sie diese Aufgabe auch dann erfüllen können, wenn es wirklich drauf ankommt.
Ja.
in Krisenfällen, also sei es jetzt in Naturkatastrophen, bei Stromausfällen, wie wir es heuer schon erlebt haben. Ich wollte
sagen, vielleicht sagst du dazu einen Satz, das war ja dieses Jahr. Und
also wir haben alle noch in Erinnerung, Iberische Halbinsel, da war das Stromnetz weg. Mhm. Und die Spanier waren natürlich dann auf der Suche nach Informationen und das Mobilfunknetz, alles andere war nicht mehr in Funktion. Aber die Rundfunksender haben noch funktioniert, das FM, das gute alte FM-Netz. Ja, ja. Und die Spanier haben sich dann in ihre Autos gesetzt, haben den Motor angedreht und haben einfach FM-Radio gehört, um verlässliche Informationen zu bekommen. Und ich sage, bei aller Digitalisierung und bei aller Innovation, die im Bereich Cloud und Streaming passiert, so ist es doch wichtig, dass man sich so eine Last Line of Defense behält, einen verlässlichen Transportweg. Und für das stehen wir auch. Und für das stehen wir natürlich in Österreich.
Extrem spannend, weil ihr da sozusagen vereint sowohl, ich sage jetzt Sicherheit und jetzt ist es Last Line of Defense und gleichzeitig in der gleichen Organisation, in der gleichen Unternehmung extreme Innovation zusammenbringt.
Also das war zum Anbeginn war es immer ein bisschen so, wir haben eine neue Plattform gebaut, zum Beispiel die Satellitenplattform, die wurde so mit Beginn der 2000er Jahre in Österreich ausgerollt für den ORF, aber wir haben dann alle Privatsender dazugeholt und jetzt wird das als wichtigste Fernsehplattform in Österreich in mehr als 50% der Haushalte genutzt und hier wirklich Synergie und Kooperation seit vielen, vielen Jahren gelebt. Und jetzt dreht sich das manchmal schon ein bisschen um. Also wir holen jetzt zum Teil auch Innovation aus unseren internationalen Großprojekten herein nach Österreich und setzen die für unsere nationalen Kunden um. Also da ist ein Austausch in beide Richtungen vorhanden, exakt.
Mm, mm. Lass uns kurz in deine Rolle natürlich auch einfach als Geschäftsführer, als CEO der Big Blue Marble Group. Wie hast du begonnen, dein Führungsteam, dein gesamtes Team, auch die Kultur? Du hast gesagt, ihr führt jetzt internationale sozusagen Schwesterfirma da mit zusammen. Worauf schaust du da? Was ist dir wichtig?
Also wir haben eigentlich schon recht früh begonnen, uns mit Kultur auseinanderzusetzen. Also Simon Sinek, also wie das erstmals so richtig breiter diskutiert wurde, auch damals haben wir schon gestartet, uns zu überlegen, auf welchen Werten gestalten wir unsere Zusammenarbeit, allem eher intern gedacht, um auch verbindliche Regeln auszumachen, wie wir da arbeiten. Das heißt, das Kulturthema ist uns nicht neu. Und den Link zur Strategie, der ist in den letzten Jahren dann natürlich besonders deutlich geworden, weil in einer Zeit, die sich sehr, sehr schnell verändert, brauchst du natürlich eine Unternehmenskultur, die diese Veränderung auch aktiv angehen lässt. Ja. Also ich versuche immer, das Ökosystem und auch die Organisation des Unternehmens als bewegliches System zu verstehen. Also das ist jetzt nichts, was irgendwie aus Stahlbeton gebaut ist, sondern viele Dinge verändern sich permanent, sei es der Markt, sei es das Nutzerverhalten, sei es eine neue Technologie, sei es ein Schlüsselperson geht weg. Das heißt, es entstehen Spannungen in diesem beweglichen System. Und als Management ist es deine Aufgabe, diese Spannungen wieder aufzulösen und auf die neuen Verhältnisse auszurichten. Und ich glaube, das macht eine Kultur aus, dass es schnell deutlich macht, wo gibt es Spannungen und auch schnell Lösungen findet. Und das heißt, Fehlerkultur gehört da natürlich dazu. Nur dann, wenn man offen ist über Dinge, die nicht funktionieren, kein Herrschaftswissen. Also all die Klassiker, die die quasi toxische Umfelder erzeugen können, die darf es nicht geben. Und es gehört auch, und ich glaube, das hat sich jetzt in den letzten ein, zwei Jahren so beschleunigt, das Ende der Durchschnittlichkeit. Ja? Also es ist eigentlich bei den, egal in welcher Industrie, nicht mehr akzeptabel, ein durchschnittliches Produkt zu bringen. Und sei es jetzt irgendwo ein Schnitzel beim Gasthaus, da hast du vielleicht vor 5, 6 Jahren noch gesagt, naja, war nicht großartig, aber es war okay. Geht schon. Das geht nicht mehr. Ja. Also du erwartest eine Exzellenz. Mhm. Und das müssen wir als Organisation leisten. Also nicht jeder Einzelne kann die Exzellenz bringen, aber als Organisation müssen wir sicherstellen, dass wir über den Durchschnitt hinaus herausragendes leisten.
Kultur, ich wollte nur fast nur nochmal einen Sidestep wagen. Wenn ihr wenn du jetzt seit vielen Jahren, du hast gesagt, seit bald 20 Jahren eigentlich ständig in der Transformation bist, wo merkst du, woran merkst du auch am Team oder in dem, wie miteinander gearbeitet wird, das können natürlich ganz klassische KPIs sein, dass das, was ihr euch vornehmt im Führungsteam, dass das funktioniert, dass es zu greifen beginnt, weil unsere Hörerinnen und Hörer ja viele das Gefühl haben, sie arbeiten rein in was, sie transformieren, sie verändern was und spüren dann nicht gleich, dass es erfolgreich ist. Woran, wann nimmst du wahr, Richtung stimmt, das passt? Ja? Oder vielleicht sogar früher? Oder hast das Gefühl, puh, passt doch nicht?
Ja, also das ist natürlich die Transparenz über die Ziele. Das ist einmal das Allererste. Ja. Also die muss gegeben sein. Ja. Und das ist halt die alte Regel, wenn du es selber nicht mehr hören kannst, dann haben vielleicht dein Publikum die Message verstanden. Ja? Ja. Also und das ist auch schwierig, die Strategie in ein, zwei Sätzen knapp zusammenzufassen. Also ein langes Strategiebuch, Papier formuliert jeder sofort, aber eine Strategie, die dann auch wirklich jeder in der Organisation am Stammtisch zu Hause oder bei der Oma wiedergeben kann, sodass sie ein Gefühl bekommt, was man tut. Das ist die Königsdisziplin und ich denke, das muss man gewährleisten. Mhm. Wenn ich in den Gesprächen merke, dass meine Mitarbeiter die Strategie gut wiedergeben können.
Das ist verfängt eigentlich.
Das ist verfängt. Das ist, und wenn dann letztlich auch die Ressourcen dorthin fließen. Ja, also es geht natürlich bei Strategie immer auch, was mache ich nicht mehr?
Ja, spannender
Punkt. Es geht darum, was mache ich nicht mehr und nicht mehr nur, was mache ich jetzt Neues? Weil unendliche Strategien oder Ressourcen haben wir nicht zur Verfügung. Und Strategie ist eigentlich die Kunst, mit den vorhandenen Ressourcen Erfolge zu erzielen.
Maximale rausholen, ne?
Ja.
Nächste Woche spricht Michael darüber, warum es so entscheidend ist, das Führungsteam und alle Mitarbeiterinnen am Weg der Transformation mitzunehmen. Sei unbedingt wieder mit dabei bei Leaders of Transformation. Bis bald.